Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Warst du schon mal im Gefängnis? Also nicht unbedingt, dass du schon mal selbst inhaftiert warst, aber warst du überhaupt schon mal in einem Gefängnis drin? Ich habe ja schon viele Leute ins Gefängnis geschickt und habe auch schon viele Leute wieder aus dem Gefängnis entlassen. Wenn man als, und war schon sehr oft im Gefängnis, aber noch nie als Gefangener. Wenn man als Besucher zum ersten Mal ins Gefängnis kommt, dann fühlt man sich normalerweise bedrückt. Man hat irgendwie so die Sorge, komme ich hier auch wieder raus? Und ich kann dir verraten, wenn du im Gefängnis sitzt, dann bist du nicht selbstbestimmt. Du bekommst ganz genau gesagt, wie dein Tagesablauf aussieht und du hast keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Und lebst auf wenigen Quadratmetern und ob du jetzt zur Arbeit gehst oder zum Sport oder zu der einen Stunde Hofgang, die dir am Tag zusteht, dann nur, wenn jemand mit dir geht, der jede Tür vor dir aufschließt und sie hinter dir auch wieder zuschließt. Es ist ein hartes Pflaster, auf dem du im Gefängnis gehst. Und darum wird es heute gehen. Es wird um harte Wege gehen. Und darum, wie Gott an uns arbeitet. Zwei Predigten haben wir schon über Josef gehört, es wurde angerissen. Er ist als Jugendlicher ein eingebildeter, völlig arroganter Schnösel, der seinen Brüdern so unendlich auf die Nerven geht, dass sie ihn schließlich an arabische Händler als Sklaven verkaufen, die da gerade mit ihrer Karawane durchkommen. Und die verkaufen ihn in Ägypten an Potiphar weiter. Der war reich. Und in seinem Haushalt dient Josef sich relativ schnell hoch. Er wird so zum Obersklaven, der den ganzen Haushalt managt. Bis dann die Frau dieses reichen Ägypters gerne mit ihm ein Techtelmechtel angefangen hätte, was er aber ablehnt. Infolgedessen ist sie sauer auf ihn, schwärzt ihn bei ihrem Mann an und der steckt ihn ins Gefängnis. Das ist die Vorgeschichte. Ihr Mann war nämlich der Chef der Leibwache des Pharao, also der, der für den ganzen Sicherheitsapparat des Herrschers verantwortlich war. Und als Sicherheitschef war er natürlich auch zuständig für das Gefängnis. Er war ja der Sicherheitschef. Und als dieser Potiphar Josef ins Gefängnis steckt, da geht es auch gar nicht um Bestrafung. Gefängnisstrafen waren in der Antike und auch bis zum Ende des Mittelalters völlig unbekannt. Das bestraft wurde man mit Geldstrafen oder mit Prügelstrafen oder durch unterschiedlich grausame Hinrichtungsarten. Das Gefängnis diente nur zur Aufbewahrung bis zum Urteil und der dann folgenden Strafe. Das Gefängnis diente auch sonst zur Aufbewahrung von Leuten, die man gerne irgendwie sicherstellen wollte. Potiphar, der Sicherheitschef, steckt also seinen Sklaven Josef in das Gefängnis, das ihm sowieso untersteht. Da fragt keiner nach, mit dem Sklaven kann er machen, was er will. Und der Oberoberchef vom Gefängnis ist er auch. Wenn er Josef wirklich gehasst hätte, dann hätte er ihn hinrichten lassen. Das hätte auch keinen gekümmert. Aber vielleicht hat er sich gedacht, naja, ganz tüchtig ist er ja. Ich heb ihn mir mal auf, vielleicht kann ich ihn noch mal irgendwo verwenden oder ich verkaufe ihn halt irgendwann weiter. Er hat ja schließlich Geld gekostet, ist ja was wert. Und unser Josef erlebt so einen stufenweisen Abstieg, immer tiefer. Er stemmt sich dagegen, aber es geht nur noch tiefer abwärts. Bevorzugter Lieblingssohn, Sklave, Sklave im Gefängnis. Hast du in deinem Leben auch schon mal einen richtig heftigen Abstieg erlebt, wo du dir hinterher gesagt hast, ja, okay, als es mir noch gut ging, ja, da war ich ja vielleicht schon ein bisschen zu eingebildet und zu selbstsicher. Ich habe gedacht, ja, mir kann keiner. Ich hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Aber das hier, das ist doch zu viel. Das habe ich doch wirklich nicht verdient. Sklaven transportierte man damals, indem man sie fesselte und hinten ans Kamel anband. Und so läuft Josef ein paar Wochen lang hinter ein Kamel gefesselt von Israel bis nach Ägypten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er solche Gedanken gehabt hat. Naja, irgendwie bin ich ja auch selbst ein bisschen mit dran schuld, aber das hier ist doch zu viel. Josef versucht, seine Lage zu verbessern. Er ist ja ein schlauer Mann. Er weiß, einfach abhauen geht nicht. Also aus dem Haus hier des Potiphar, da käme ich vielleicht raus. Aber mein Chef ist der Chef des ganzen Reichs, der Sicherheitschef. Die ganze Sicherheitsbehörden, die sind alle hinter mir her, wenn ich das versuche. Die kriegen mich auf jeden Fall. Also, ich versuche mal, das Beste aus meiner Lage zu machen. Und er hat inzwischen was gelernt. Rumprahlen, große Töne spucken, auf andere herabsehen, das ist es nicht. Es zählt nur, was ich wirklich bringe. Und das macht er auch. Anstand und der Glaube an Gott spielen für ihn inzwischen auch wieder eine gewisse Rolle. Als die Frau des Potiphar ihn gerne im Bett hätte, da sagt er ja, mein Herr hat dir alles anvertraut in seinem Haus. Ich kann alles haben, außer dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also da ist Anstand drin und da ist Glaube an Gott drin. Es sieht wirklich danach aus, dass in Josef schon so eine gewisse Veränderung vorgeht. Und ja, sei anständig, glaub an Gott, streng dich an. Und so stellen sich ja viele Leute heute einen guten Christen vor. Ne? Sei anständig, glaub an Gott und streng dich an. Und es hilft ja auch. Er arbeitet sich hoch bis zum obersten Sklaven im Haus des Sicherheitschefs einer Großmacht. Das ist schon ein Posten. Immer noch Sklave, aber wahrscheinlich der beste Posten, den du als Sklave bekommen kannst. Man könnte doch sagen, der Mann hat jetzt inzwischen alles richtig gemacht. Ne? Er hat nicht lange mit seinem Schicksal gehadert. Er ist nicht gegen irgendwas angerannt, was er sowieso nicht ändern kann, sondern er hat seine Einstellung verändert und seine Situation angenommen und angepackt und das Beste draus gemacht. Ja, der Mann muss einen guten Therapeuten gehabt haben oder einen guten Seelsorger. Und prompt kommt der nächste Abstieg. Vom obersten Sklaven im Haus des obersten Sicherheitschefs zum Sklaven im Gefängnis. Ich habe schon Christen getroffen, die haben mir Ähnliches erzählt. Also ich war ja früher ein fürchterlicher Typ, ganz schrecklich. Und dann bin ich richtig tief gefallen, aber dadurch bin ich zur Besinnung gekommen. Ich bin gläubig geworden. Ich habe hart an mir gearbeitet. Ich habe mich wirklich verändert und bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe anständig und nach Gottes Regeln gelebt. Und ein bisschen hat es geholfen und prompt kam der nächste Schlag. Es wurde alles nur noch schlimmer. Wieso tut mir Gott sowas an? Wieso lässt er sowas zu? Das ist doch ungerecht, ich verstehe das nicht mehr. Kennst du sowas auch? Gelegentlich hört man sowas. Wir lesen wieder nicht, dass Josef mit Gott gehadert hätte, sondern er macht sich wieder nützlich im Gefängnis. Er wendet an, was er schon gelernt hat. Nimm die Situation an, die du nicht ändern kannst. Sei anständig, glaub an Gott, streng dich an und arbeite weiter an dir selbst. Und es wirkt auch wieder. Josef ist zwar die nächste Treppe runtergefallen, aber er arbeitet sich wieder so eine Stufe empor. Nämlich zum obersten Sklaven des Chefs des Gefängnisses, des Obergefängniswärters, der dann den ganzen Laden dort organisiert. Nützlich für den Obergefängniswärter, hat der weniger Arbeit. Vermutlich hatte das auch gewisse Vorteile für Josef selbst. Er war ja dann sozusagen der Obergefangene. Aber immer noch im Gefängnis und das ist nicht lustig. Interessant ist, dass wir zweimal lesen, dass Gott mit Josef ist und ihm alles gelingen lässt, was er tut. Sowohl im Haus des Potiphar als dann auch im Gefängnis. Wir lesen nicht, dass Josef sich dessen überhaupt bewusst war, dass Gott mit ihm ist und ihm alles gelingen lässt. Dass ihm das überhaupt klar war. Also er hat die Sachen ja alle selbst gemacht. Ja? Er hat zum Beispiel im Haus des Potiphar den Speiseplan aufgestellt und die Einkaufsliste geschrieben und auch das Fest organisiert, mit dem Potiphar dann so zufrieden war. Ja, wir sagen, weil es in der Bibel steht, weil Gott es ihm gelingen ließ. Aber Josef hat es gemacht. Dann merkt man den Segen Gottes gar nicht so unbedingt. Man hat es ja selbst getan. Und später im Gefängnis war es wieder genauso. Also wir können schon annehmen, dass Josef ein gläubiger Mann war. Aber dass Gott sich ihm in einer besonderen Weise offenbart hätte, dass er ständig das Gefühl hat, Gott ist ja so mit mir, dass Gott mit ihm geredet hätte, davon lesen wir nichts. Wir lernen daraus, Gott kann durchaus mit dir sein, auch wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, wenn du es gar nicht merkst. Es bleibt aber nicht so. Die Sache mit Gott kommt näher. Es wird bemerkbarer, auch für Josef, irgendwie deutlicher, spürbarer. Josef hat sich gerade wieder so weit hochgearbeitet, wie es da im Gefängnis geht. Da werden zwei neue Gefangene eingeliefert und nicht irgendwelche Gefangene, sondern wichtige Männer aus der unmittelbaren Umgebung des Pharaos. Der eine war der oberste persönliche Bäcker des Königs, der andere der oberste persönliche Mundschenk, also der für die Getränke zuständig ist. Und für so einen Posten mussten die nicht nur was von hervorragendem Gebäck verstehen und von sehr gutem Wein, sondern das waren echte Vertrauensposten. also zu allen Zeiten, sind Könige, die von ihrer Leibwache bestens bewacht worden, durch Gift umgebracht worden. Und wenn du dafür zuständig bist, was der König in den Mund bekommt, dann musst du nicht nur fachlich spitze sein, sondern dann musst du auch alle Sicherheitschecks überstanden haben. Der König muss dir vertrauen und natürlich wirst du trotzdem ständig weiter überwacht. Warum die beiden eingeliefert werden, steht nicht so ganz genau in dem Text. Wahrscheinlich vermutet der König eine Verschwörung. Die beiden werden also eingeliefert, kommen in eine gemeinsame Zelle und warten da eine ganze Zeit lang, Wochen, Monate auf ihr Urteil. Und dann haben beide eines Nachts einen Traum und am nächsten Morgen sind sie ganz deprimiert, denn sie ahnen, diese Träume bedeuten was ganz Wichtiges, aber keine Ahnung was. Sie hätten gerne jemand, der Träume deuten kann. Unser Josef hat inzwischen weiter an seinem Charakter gearbeitet. Er hat gelernt, sich auch Menschen ganz positiv zuzuwenden, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er ist auch einfühlsam geworden. Als er morgens in die Zelle der beiden kommt, bemerkt er sofort, mit denen stimmt was nicht. Und er fragt nach, was ist denn los, wie geht's euch denn? Und als die beiden dann sagen, dass es um unverständliche Träume geht, dann sagt Josef nicht, ach was Träume, komm. Habe ich als Jugendlicher auch mal gehabt, hat zu keinem guten Ergebnis geführt, vergesst das mit den Träumen ganz schnell wieder. Kann man sich nicht darauf verlassen, sondern er geht auf sie ein. Okay, Träume auslegen, sie deuten, das ist eigentlich Gottes Angelegenheit, aber erzählt mir es doch mal. Worum geht's denn? Er zeigt Interesse an den beiden und er hat auch Interesse an den beiden. Ihr merkt, Josef war im Gefängnis nicht nur erneut anständig, hat an Gott geglaubt, hat sich angestrengt, sondern er hat tatsächlich weiter an seinem Charakter, an seiner Persönlichkeit gearbeitet. Und tatsächlich, die beiden vertrauen ihm und fangen an zu erzählen. Der Obermundschenk fängt an. Ich habe von einem Weinstock geträumt. An dem sind drei Reben mit Trauben gewachsen. Und dann hatte ich den Becher des Pharaos in der Hand und habe diese Trauben in den Becher ausgedrückt und den Becher dem Pharao gegeben. Josef weiß plötzlich sofort, was das bedeutet. Das ist das erste Mal, dass uns sowas von Josef berichtet wird. In seinem Geist taucht schlagartig die Bedeutung auf, und zwar ganz klar, ohne Unsicherheit. Also wenn sowas geschieht, dann ist das ein prophetisches Geschehen, und zwar ein starkes. Josef sagt, die drei Reben, die du gesehen hast, die stehen für 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dich wieder voll in dein Amt einsetzen. Aber fügt er hinzu, denk an mich, wenn dir es wieder gut geht und erzähl dem Pharao von mir, dass ich hier aus dem Gefängnis komme. Ich habe ja gar nichts Böses gemacht. Ermutigt von dieser positiven und für den Mundschenk ja sehr erfreulichen Aussage, erzählt dann auch der Bäcker. Ich habe geträumt, dass ich 3 Körbe mit feinen Backwaren auf dem Kopf getragen habe, wie das so im Orient üblich war. Und dann im obersten Korb waren die besten Sachen für den Pharao. Und dann kamen Vögel und haben aus diesem obersten Korb gefressen. Und wieder kommt Josefs Antwort direkt. Die 3 Körbe stehen für 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dich am Galgen aufhängen lassen und die Aasvögel werden dein Fleisch fressen. Also ich bin mir sicher, dass Josef sicher war. Solche Ansagen, solche Aussagen. Du wirst voll rehabilitiert, du wirst verurteilt und hingerichtet. Die macht man nicht, wenn man sich nicht sicher ist. Ganz sicher. Da ist kein Herumeiern, kein Herumdrucksen. Das könnte bedeuten, prüf das doch mal selbst, ja. Sondern nur klare Ansage. So etwas ist ein sehr, sehr starkes prophetisches Geschehen. Und was passiert? Nach 3 Tagen anlässlich seines Geburtstags spricht der Pharao den Obermundschenk frei, rehabilitiert ihn voll, setzt ihn wieder in sein Amt ein und verurteilt den Bäcker und lässt ihn aufhängen. Und der Obermundschenk, dem es wieder gut geht, denkt nicht mehr an Josef, sondern vergisst ihn einfach. Und Josef, der ist in einer ganz seltsamen Situation. Erst ist er arrogant und unerträglich, fürchterlicher Typ, dann stürzt er ab und wird Sklave. Er wendet sich seinem Glauben wieder zu, er wird fromm, er arbeitet an sich, hat auch einen gewissen Erfolg, sein Charakter wird viel besser und dann kommt der nächste Absturz. Er bleibt seinem Glauben treu, ist weiter rechtschaffen, fleißig und fromm, arbeitet weiter an seinem Charakter, hat nur noch einen kleinen Erfolg. Erster Sklave unter dem Obergefängniswärter. Und jetzt tritt plötzlich Gott quasi aus dem Hintergrund auf die Bühne. Begleitet und gesegnet hat er Josef schon die ganze Zeit, aber das war für Josef eigentlich unsichtbar. Aber jetzt gibt Gott ihm eine völlig klare Auslegung zu diesen beiden Träumen, die ja menschlich gesehen alles Mögliche bedeuten können oder auch ganz ohne Bedeutung sein können. Klar, dass der Mundschenk von Weintrauben träumt und dass der Bäcker von Gebäck träumt, ja, was auch immer das zu bedeuten haben mag. Das ist ein starkes Geschehen. Wenn du sowas erlebst, das ist doch eine Offenbarung, das ist doch eine Gottesoffenbarung für Josef. Seine Gottesbeziehung muss doch jetzt auf eine ganz neue Stufe kommen. Muss doch bergauf gehen. Und dann passiert 2 volle Jahre lang gar nichts. Nix. Gar nichts. Kein Erfolg, keine Niederlagen, keine neuen Gottesbegegnungen, keine Offenbarungen, nix. Der Rest ist Schweigen. Äußerlich geht's bergab, innerlich geht's bergauf und dann nichts. Der heilige Johannes vom Kreuz und die heilige Teresa von Avila nannten das im 16. Jahrhundert die dunkle Nacht der Seele. Johannes vom Kreuz hat auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben, Die dunkle Nacht, lesenswert. Das ist ein Weg, ein harter Weg, den Gott immer wieder mit Menschen gegangen ist. Besonders mit Menschen, mit denen er noch was Besonderes vorhat. Und wenn du dich darin irgendwo wiederfindest, sei dir sicher, Gott hat noch etwas Besonderes mit dir vor. Das ist keine Spezialität von Josef, sondern das kommt immer wieder vor. Von vielen Christen unserer Tage, die Jesus von Herzen nachfolgen, gibt es Zeugnisse darüber. Und ich selbst habe auch schon diese Erfahrung gemacht, jedenfalls ein Stück weit. Und es geht Gott dabei nicht darum, sich um deine Sünden zu kümmern. Das macht er normalerweise vorher. Also du bist irgendwann gläubig geworden, bist Christ geworden. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt ist es jedenfalls so, du stehst am Anfang. Ja, und das ist wunderbar. Du gehörst jetzt zu Jesus. Du fühlst dich geliebt und erlöst und angenommen. Und das bist du ja auch. Der ganze Himmel ist ein großes, rotes Herz, das dir entgegenschlägt. Und das stimmt ja auch. Und du kommst zur Gemeinde und fühlst dich zu Hause, erlebst Gemeinschaft, in dir wächst das Interesse am Glauben, auch an der Bibel, du fängst an, darin zu lesen, bekommst nach und nach mehr Verständnis und dann fängt Gott an dir zu arbeiten. Und dir fällt auf, so manche Gewohnheiten in meinem Leben, die passen nicht unbedingt so damit zusammen, was sonst so in der Bibel über Gott ausgesagt ist. Und du merkst auch nach und nach, das geht aber jetzt nicht um Leistung, sondern Mensch, Gott liebt mich doch so und ich habe Gott so lieb. Und ja, wenn das so ist, dann kann ich doch nicht die ganze Zeit sagen, Gott, ich liebe dich so, Jesus, du bist mein Allen und alles. Und gleichzeitig die ganze Zeit ihm mit voller Wucht gegen das Schienbein treten, indem ich mich überhaupt nicht darum kümmere, was er sonst so sagt. Ja? Und fängst an, dich zu verändern. Legst manche Gewohnheiten ab, nimmst andere an, guckst auch, wie leben andere Christen, guckst dir so ein paar Sachen ab. Vielleicht kommst du irgendwann auch mal an die wunden Punkte in deinem Leben. Ist ja auch mal nötig. Vielleicht nimmst du mal Seelsorge in Anspruch oder auch nicht. Und erlebst so nach und nach mit oder ohne Seelsorge auch innere Heilung. Und das trägt dazu bei, dich, dein Leben, deine Beziehungen, deine Gefühle zu verändern, zum Positiven hin. Und parallel dazu entdeckst du auch Begabungen, die in dir liegen, Fähigkeiten, von denen du vielleicht noch gar nicht wusstest, dass sie da sind. Begabungen, die du schon hattest, werden in der Gemeinde mit eingebracht, neue Fähigkeiten erwachen, du entdeckst Geistesgaben und übst sie ein und natürlich verläuft das nicht immer alles harmonisch. Solche Lebenseinstellungs- und Verhaltensänderungen, die können ja auch mal schmerzhaft sein. Manchmal muss man in seinem alten Verhalten auch mal so richtig gegen die Wand laufen, das kann auch Gottes Schule sein und natürlich wird man damit nie ganz fertig, auch wenn es einigermaßen gut läuft. Irgendwann bist du jemand, von dem zumindest die anderen sagen, na, das ist doch jetzt ein gestandener Christ. Das würden die wenigsten ja von uns selbst sagen. Ne? Ich weiß ja selbst immer, wo es bei mir noch knirscht und wo es noch besser werden sollte. Aber trotzdem, so einigermaßen läuft's ja und ich habe ja auch schon viel durchgemacht und es hat sich schon viel geändert, kann ja gerne noch besser werden. Und wenn du so ein gestandener Christ bist, von dem man so annimmt, der hat eigentlich das Gröbste so hinter sich, Das ist der Ausgangspunkt für die sogenannte dunkle Nacht der Seele. Und bevor du dahin kommst, hat Gott sich um die Bereiche in dir gekümmert, die nicht gut funktionieren. Hast du schlechte Gewohnheiten abgelegt, bist durch Phasen der inneren Heilung gegangen. Und das muss nicht alles fix und fertig sein. Aber Gott ist mit dir schon ein ganz gutes Stück weit gekommen. Und in der dunklen Seele, nach der Seele, kümmert sich Gott um die Bereiche in dir, die gut funktionieren. Nämlich dadurch, dass er sie dir erstmal wegnimmt. Also wir kommen ja zum Glauben und sagen, danke Jesus, dass du mich erlöst und gerettet hast. Wie schön. Und haben so den Eindruck, ja, wenn in mir vielleicht so 10 verschiedene Bereiche sind, dann bin ich vielleicht in 3 oder 4 davon so fehlerhaft und sündig gewesen, dass ich einen Retter brauche. Halleluja, Jesus, du hast mir vergeben. Und jetzt gehe ich mit den 6 oder 7 anderen Bereichen, die eigentlich ganz gut funktionieren, weiter. Die restlichen 3, 4, die können schon nachkommen. Wir glauben nicht, was der Apostel Paulus den Römern schreibt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts, aber auch überhaupt nichts Gutes wohnt. Theologisch stimmen wir damit überein. Aber innerlich sagen wir, ja, natürlich bin ich nicht perfekt und brauche einen Erlöser, aber eigentlich bin ich doch ein ganz feiner Typ. Und in der dunklen Nacht der Seele bringt Gott uns bei, dass da auch nicht 6 oder 7 Bereiche in uns sind, die gut funktionieren und die in Ordnung wären. Also ich habe jemand gehört, der sagte, vor dieser Zeit war ich Sänger. Ich habe regelmäßig auf der Bühne gestanden, Lobpreis gemacht, Gott angebetet. In dieser Zeit konnte ich den Ton nicht mehr halten. Meine Stimme brach. Jedes Mal. Jemand sagte, ich konnte vor dieser Zeit Menschen leiten. Menschen sind mir gefolgt und zwar gerne. Ich konnte auch gut predigen. Leute haben sich das gerne angehört. In der Zeit konnte ich mir noch so viel Mühe geben. Meine Predigten wurden immer schlechter. Keiner wollte sie mir hören. Ich selbst am liebsten auch nicht. Ich konnte vor dieser Zeit ganz leicht etwas von Gott hören. Ich konnte nicht verstehen, warum das anderen Leuten schwerfiel. Es gab auch manchmal sehr exakte Prophetien. Und ich konnte leicht für Heilung beten. Und es geschah auch Heilung. In dieser Zeit konnte ich kaum was von Gott wahrnehmen. Ich habe eher gedacht, Gott, lass bitte keinen zu mir kommen, ich mache alles nur noch schlimmer. Wie lange dauert sowas? Kann sehr unterschiedlich sein. Bei Josef waren es 2 Jahre, bei Mose waren es 40 Jahre, bei Paulus waren es 11 Jahre in Tarsus. Du und ich, wir sind individuell verschieden und so behandelt uns Gott auch, individuell verschieden. Was ist denn der Zweck, den Gott damit verfolgt? Der Zweck, den Gott damit verfolgt, ist, dass du nicht mehr zweigleisig fährst, ne? Ja, da, wo ich schwach bin, wo ich Defizite habe, ja, da bitte ich Gott, mir zu helfen. Und da lebe ich aus seiner Gnade. Ja, und wo ich gut bin, da brauche ich das ja nicht. Da wende ich das an, was ich kann und was ich gelernt habe. Das ist immer noch das, was Paulus Vertrauen auf das Fleisch nennt. Vertrauen auf menschliche Fähigkeiten und auf Menschen. Gott möchte dich aber zu einer Aufgabe in seinem Reich berufen. Der hat was vor mit dir. Er weiß doch, was er in dich hineingelegt hat. Und er weiß auch, was er noch hinzugefügt hat und hinzufügen möchte. Das können menschliche Fähigkeiten sein, das können auch mal durchaus übernatürliche Sachen sein. Aber wir müssen nicht nur mit dem Kopf verstehen und bejahen, dass es alles von Gott kommt. Mit dem Kopf haben wir das normalerweise klar. Nur unser Herz hat das normalerweise noch nicht klar. Ja, da sitzen Stolz und Einbildung und Selbstgefälligkeit. Ich kann. Ja, ich kann. Und mit jeder Fähigkeit und auch mit jeder Geistesgabe, die du vielleicht noch entdeckst, wird das nur noch stärker. Ha, ich kann auch noch mehr. Und in der dunklen Nacht der Seele, da zeigt dir Gott, du bist in allem auf mich angewiesen. Ich möchte, dass in allen Bereichen deine Sicherheit ausschließlich in mir liegt. Und das lernst du durch Erfahrung. Und zwar lernst du das nur durch Erfahrung. Was brauchst du in dieser Zeit? Du brauchst keine Leute, die zu dir kommen und dir sagen, lass mich dir mal erklären, was du alles falsch gemacht hast und wie es richtig geht. Die brauchst du nicht. Du brauchst in dieser Zeit auch nicht die Leute, die zu dir kommen und dir sagen, du musst einfach mehr glauben. Du musst mehr glauben, dann wird das wieder. Die brauchst du auch nicht. Du brauchst auch nicht die Leute, die vielleicht so wie ich eine Seelsorgeausbildung gemacht haben und dann zu dir kommen und dir sagen, ach, ich sehe, dir geht's so schlecht. Lass mich dich mal unterstützen, mich mal um deine Seele kümmern, dir innere Heilung vermitteln. Die innere Heilung sollte jedenfalls schon ein gutes Stück weit vorher geschehen sein. Es gibt eine Zeit für innere Heilung und es gibt eine Zeit des Zerbrechens. Und jetzt ist die Zeit des Zerbrechens. Da bekommt unser menschlicher Stolz seinen Todesstoß. Was du brauchst, sind Menschen, die an deiner Seite bleiben. Du brauchst Freunde, die dir sagen, ja, ich sehe, dass das alles bei dir nicht mehr so gut läuft wie früher oder dass es gar nicht mehr läuft. Aber ich sehe auch, dass du viel menschlicher und viel natürlicher und viel demütiger wirst. Und eigentlich mag ich dich so viel lieber. Und die dir immer wieder sagen, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Bleib dran. Was ist das Licht am Ende des Tunnels? Nein, das ist nicht der entgegenkommende Güterzug. Es ist wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Paulus schreibt an die Römer, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott wird es niemals leid, dass er diese Fähigkeiten, dass er diese Begabungen, dass er diese Leidenschaft in dich hineingelegt hat. Er möchte sie dir gereinigt und verbessert wiedergeben, auf Grundlage einer Gottesbeziehung von ganz neuer Qualität, in einer Sicherheit, die in allen Bereichen aus ihm kommt. Das muss nicht immer in derselben äußeren Position sein. Kann sein, dass du auch in dieser Zeit irgendeine Aufgabe aufgeben musstest, jetzt eine neue Aufgabe bekommst und ob die neue Aufgabe dann von Menschen als höher oder niedriger angesehen wird, das wird dir ziemlich egal sein, weil deine Sicherheit und auch deine Bestätigung und deine Anerkennung jetzt von Gott kommen und nicht von Menschen. Bei Josef war die Position höher, viel höher. Aber seine früheren Fähigkeiten, klug und umsichtig sein, super organisieren können, auf Menschen zugehen können, vertrauenswürdig sein, auch die Auslegung von Träumen von Gott zu empfangen und das präzise prophetisch weitergeben zu können, das wird ihm alles wiedergegeben und zwar auf einem völlig neuen Niveau. 2 Jahre später hat der Pharao dann selbst mal Träume. Wir haben das gesehen im Anspiel. Josef sitzt immer noch vergessen im Gefängnis. Der Pharao sieht in den Traum 7 fette, große Kühe aus dem Nil kommen. So richtige Prachtexemplare. Und hinterher kommen 7 völlig verhungerte, magere Kühe. Und die 7 mageren, verhungerten Kühe fressen die 7 fetten, großen Kühe auf und bleiben doch genauso mager, wie sie vorher waren. Der Pharao schreckt aus dem Schlaf hoch. Was war denn das? Ach, ich habe nur geträumt. Und schläft wieder ein. Und sieht dann 7 große, dicke Ähren voller Korn aufwachsen. Und dahinter 7 völlig vom Wüstenwind verbrannte, dürre Ähren, wo gar nichts drin ist. Und diese 7 dürren, verbrannten Ähren fressen die 7 vollen, großen Ähren auf und bleiben doch genauso dürr. Und der Pharao kommt wieder aus dem Schlaf hoch und dann ruft er seine ganzen Traumdeuter, Weisen, Wahrsager, alle zusammen und die stehen alle miteinander vor diesen Träumen des Pharao und sagen, keine Ahnung. Die Profis in Traumdeutung haben gerade alle versagt. Und jetzt endlich fällt dem Obermundschenk ein. Da war doch einer im Gefängnis. Wie hieß der nochmal gleich? Er erzählt dem Pharao davon und der lässt Josef holen. Der wird gewaschen, gekämmt, neu eingekleidet. Und die Szene wiederholt sich. Der Pharao sagt zu Josef, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und Josef antwortet wieder, wie 2 Jahre vorher. Er hat Träume auslegen, das ist eigentlich Gottes Angelegenheit. Aber erzähl doch mal, worum geht's denn? Also wenn ein Sklave aus dem Gefängnis vor den Pharao gebracht wird, vor den unumschränkten Herrscher einer Großmacht, den Herrn über Leben und Tod, dann hat der Sklave eigentlich alle Grund, sich vor Angst in die Hose zu machen. Ein falsches Wort und der Kopf ist ab. Aber Josefs Sicherheit ist jetzt völlig in Gott. Er kann sich dem Pharao offen zuwenden. Der Pharao erzählt seine Träume und in Josefs Geist erscheint wieder sofort die Bedeutung. Beide Träume bedeuten das Gleiche. Es kommen 7 Jahre voll Überfluss. Es wird viel, viel mehr Korn wachsen als sonst. Dann kommen 7 Jahre der Hungersnot, wo praktisch gar nichts wächst. Die wird so hart sein, dass man sich an die gute Zeit nicht mehr erinnern wird. Und dass du das 2-mal geträumt hast, bedeutet, Gott macht es ganz sicher und er macht es bald. Deshalb, Ratschlag Gottes, sieh dich nach einem klugen und fähigen Mann um und setz ihn in dieser Angelegenheit über dein Reich ein. Der soll auch andere Leute unter sich haben und dann nimm doppelt so viele Abgaben von der Ernte ein wie sonst. Und auch sonst, sammel allen Überfluss, der entsteht in Lagerhäusern, in den Städten. Lass das auch bewachen. So kann das Land die Hungersnot überstehen. diese Traumdeutung hat nicht nur eine viel größere Bedeutung als vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren ging es um 2 einzelne Männer. Okay, immerhin um Leben und Tod, aber nur um 2 Personen. Jetzt geht es um Leben und Tod von Millionen. Ägypten war damals schon ein sehr dicht besiedeltes Land. Es geht um das Überleben eines ganzen Volkes. Und es kommt eine neue Qualität hinzu. Es geht nicht mehr nur darum, was dann kommt, sondern auch, wie damit umzugehen ist. Wenn der Pharao darauf hört, ist es gut für sein Land, seine Leute überstehen eine lange Hungersnot. Und wie reagiert jetzt der Pharao? Erstaunlicherweise. Er ist begeistert. Gott spricht durch Josef und das hat Kraft. Und wenn Gott auf die Idee kommt, durch dich zu sprechen, dann hat das Kraft. Der Pharao sagt, ja, genau so machen wir das. Und zwar wirst du es machen. Er macht Josef vom Sklaven im Gefängnis zu einem seiner Stellvertreter, so eine Art Vizekönig, stattet ihn mit jeder Menge Vollmachten und auch mit den entsprechenden Würden aus. Und Josef organisiert das Ganze dann, und zwar erfolgreich. Ich denke, ihr erkennt die Parallelen. Vorher und nachher. Gott macht aus Josef keinen völlig anderen Josef, der sich jetzt vielleicht nur noch für Malerei und Philosophie interessiert hätte. Sondern er bleibt der gleiche. Das, was Josef in der dunklen Nacht der Seele weggenommen wurde, bekommt er in einer verstärkten, gereinigten und neuen Art wieder. Und wenn du merkst, Gott arbeitet so an mir, dass er mich erstmal auf Null setzt, dann kannst du wissen, Gott hat noch was mit dir vor. Meistens nicht so einen kometenhaften Aufstieg, wie der Josef den genommen hat, aber immer etwas, was aus der Sicht Gottes von Bedeutung ist. Und das ist etwas, was Gott an dir tut. Das kannst du nicht selbst machen, sonst wären wir hinterher wieder stolz drauf, wie toll wir das mit der dunklen Nacht hinbekommen haben. Das macht Gott, wenn es dran ist, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber dadurch kommst du zur Ruhe. Du kommst in den Frieden Gottes hinein. Deine Anerkennung, deine Bestätigung liegt bei Gott. Es ist Ruhe, es ist Frieden, es ist eine neue Vollmacht und es ist eine wunderbare Aussicht. Und wenn du in dieser dunklen Nacht der Seele steckst, bleib dran. Gott ist mit dir. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und was dahinter kommt, ist eine wunderbare Angelegenheit. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.